Hallo und herzlich willkommen bei Angehören, der Podcast mit Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Mein Name ist Lisa und an meiner Seite sitzt Michika.
Hallo! Heute geht es um Beziehungen und Partnerschaft und wir dürfen heute einen Gast begrüßen, und zwar die Lina. Und hallo. Sie gibt uns heute, hallo, einen kleinen Einblick in ihre Beziehung und ihr Leben als Partnerin eines Betroffenen. Genau. Lina, magst du dich kurz mal vorstellen vielleicht?
Genau. Ich bin die Partnerin von einem Betroffenen, der manisch-depressive Phasen entwickelt hat, während er vorher komplett gesund war. Und wir haben zusammen dadurch jetzt auch viel erlebt durch die Krankheiten und das aber auch zusammen sehr gut gemeistert. Und vielleicht auch vorab schon mal, ihm geht es auch wieder sehr gut. Und wir sind durch diese Zeit sehr gut zusammen durchgekommen.
Spannend. Es gibt ja irgendwie zwei Szenarien für, ich sag mal, Partnerschaften mit einem psychisch erkrankten Menschen. Entweder weiß man irgendwann zu Beginn oder während man sich so kennenlernt, dass es bereits eine psychische Erkrankung schon gibt. Oder es kann natürlich auch sein, dass sich erst während der Partnerschaft Symptome irgendwie zeigen oder man merkt, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin ist irgendwie komisch, das Verhalten verändert sich total. Wie war das bei euch?
Genau, bei uns war es eher die zweite Alternative und wir waren schon ziemlich lange zusammen und hatten da auch schon sehr viel erlebt und durch Umstände, die man auch bis heute nicht genau weiß oder Triggermomente, hat sich dann ergeben, dass mein Partner dann leider auch sehr schwer dann erkrankt ist und manisch-depressive Phasen hatte. Bis zu dieser Erkenntnis war es ja wirklich ein sehr weiter Weg, weil wenn man in einer normalen, gesunden Beziehung lebt, nimmt man auch nicht sofort an, dass der Partner betroffen ist oder dass es eher Eigenheiten sind, die sich vielleicht ein bisschen länger ziehen, bis man das dann wirklich mal wahrhaben möchte auch und dann anfängt, dagegen was zu tun, weil es natürlich auch die Beziehung sehr belastet.
Wie lange wart ihr denn zusammen, bis es sozusagen zu dieser Veränderung kam?
Wir waren damals schon 6 Jahre zusammen und das war sozusagen das 7. Jahr. Und genau, in diesem 7. Jahr sind dann, also es hat sich dann schon weiter vorher angekündigt, aus dem Rückblick gesprochen, hat sich über fast 1-2 Jahre hinweg. Ich habe das einfach damals aber auch eher als schlechte Phasen oder kein guter Job oder ich habe es auf ziemlich viel anderes geschoben, aber eben, dass es eine psychische Krankheit sein könnte, kam wirklich einfach erst am Schluss auch zur Debatte, wo es dann wirklich, wirklich sehr schlimm wurde.
Und was waren das für Trigger-Momente, beziehungsweise wie hat sich das damals schon geäußert? Also wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, da hat sich schon angekündigt, aber zu dem Zeitpunkt konntest du es noch nicht einsortieren. Was waren das für Situationen?
Es waren eigentlich immer, im Nachhinein waren es eigentlich immer Extremsituationen. Also dann war der Job irgendwie nicht mehr gut oder in dem einen Job hat er sich nicht ausgelassen gefühlt oder einfach nicht gut aufgehoben, hatte dann sehr schlechte Phasen, wo ich als Unwissende zu dem Zeitpunkt noch einfach dachte, ja gut, sind halt schlecht gelaunt oder einfach müde oder im Endeffekt war es dann wirklich, dass es wahrscheinlich schon depressive Phasen waren, die man damals vielleicht sogar schon hätte angehen können. Dann kamen im Gegensatz dazu immer sehr extreme Hochpunkte dazu, also wenn dann irgendwie wir waren dann auf großer Reise und es waren dann jeden Tag was Neues, also jeden Tag neue Eindrücke und wir waren ziemlich lang unterwegs und das waren dann so extreme Höhen, wo dann plötzlich alles wunderbar und positiv war, also vom einfach auf 200% den ganzen Tag über, was natürlich für den Körper dann auch sehr anstrengend ist und der Körper klappt dann auch immer wieder zusammen, also es waren wahnsinnige Auf und Abs und immer mit sehr vielen Eindrücken, die der Körper in dem Moment halt verarbeiten muss. Und irgendwann hat der Körper das nicht mehr geschafft. Und dann hat es wie so eine Reißschnur eigentlich gezogen. Und man konnte dann auch kein normales Gespräch mehr führen zusammen oder und ja, also ja genau, eigentlich wäre die Kommunikation nicht mehr vorhanden und irgendwann hat man dann schon gemerkt, das kann eigentlich nicht mehr normal sein, der ist völlig drüber. Und dann hat man eigentlich blöderweise erst dann nachgedacht, oder ich habe dann erst nachgedacht, was man jetzt eigentlich machen könnte, weil man verdrängt das natürlich auch sehr, sehr lange, weil man als Partnerin ja auch nicht das wahrhaben möchte, dass sein eigener Partner, den man ja auch sehr liebt, vielleicht eine psychische Erkrankung haben könnte.
Und habt ihr euch dann zu der Zeit viel gestritten oder hat er sich zurückgezogen oder wie hat sich das erstmal in eurer Beziehung geäußert, eben auch in der Kommunikation, was du kurz angemerkt hast?
Also bei uns waren sehr, ist dieser Ausbruch wirklich durch die manischen Phasen extrem geworden, also weil er immer oben drüber war. Und das war wirklich so, dass unsere Beziehung wirklich auch kurz vorm, also ich habe dann immer gesagt, ich gehe jetzt und ich kann das nicht mehr. Und weil es halt immer zu viel war, es war immer zu viel von allem. Er hat dann irgendwann auch nicht mehr geschlafen, weil der Körper dann nicht mehr mitgemacht hat. Wir haben eigentlich jeden Tag gestritten und keiner hat den anderen mehr verstanden, weil für ihn war es völlig unlogisch, was ich rede oder warum ich sag, ich möchte gehen, weil er es ja auch selber nicht wahrhaben. Also er lebt ja dann auch in seiner Blase. Und für mich war es ja genauso unverständlich.
Habt ihr dann da, also ich bin ja auch Schwester eines psychischen Erkrankten, da denke ich mir, Schwester ist man immer oder Eltern als Partner oder Partnerin hat man ja in gewisser Weise, sage ich jetzt mal frech, die Wahl. Ja, man könnte sich ja irgendwie trennen und du bist ja auch in einer Selbsthilfegruppe für Partner und Partnerinnen von psychisch Erkrankten hier bei der APK München. Wie ist das dann, wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt, ich pack das nicht mehr, denkt ihr da über Trennung nach und wie habt ihr es dann doch geschafft oder auch du es geschafft, dabei zu bleiben, auch bei deinem Partner und eben nicht ihn zu verlassen und den Weg mit ihm gemeinsam zu gehen?
Ja, also man muss da vielleicht noch unterscheiden zwischen Vorerkenntnis der Erkrankung und nach der Erkenntnis. Also vor der Erkenntnis wäre ich auf jeden Fall gegangen, weil mir das einfach auch nicht bewusst war. Dann hat sich, wo es dann auch so weit war, dass er auch gar nicht mehr, also er hätte auch den Tag gar nicht mehr selber zu Ende bringen können, weil er einfach von der Krankheitsbild einfach zu weit war und wo ich dann mit Krisendienst, über den Bayerischen Krisendienst und dann mir angefangen habe, Hilfe zu suchen und dann eigentlich erst in dieses ganze Konstrukt eingetaucht bin, was es für Hilfe gibt oder wie man dann auch wirklich weiterkommt und dass es wirklich keine Gefahr für mich ist oder, also sage ich, Gefahr klingt das blöd, aber es ist nicht auf mich oder er macht es nicht mit Absicht, dass er unsere Beziehung ruinieren will, sondern er kann da wirklich nichts dafür, weil es eine Krankheit ist. Und ab diesem Zeitpunkt ist man irgendwie als Partner erstmal 100% mit drin, weil du der nächste Angehörige bist und du verbringst dein Leben mit dem Partner und deswegen bist du erstmal zu 100% dabei. Und danach hat man dann auch, dank der Hilfe, die man dann auch sich gesucht hat oder auch bekommen hat, hat man danach einfach diese Schritte miterlebt. Und bei uns war das natürlich, es war eine furchtbar harte Zeit und die bleibt auch immer im Hintergrund stecken. Aber wir hatten ziemlich schnell durch die ganzen Zusammenarbeiten, die wir zusammen dann geleistet haben, hat mein Partner auch sehr schnell ganz kleine Fortschritte. Es gab immer Höhen und Tiefen, aber es waren immer ganz mini kleine Fortschritte dabei. Und die haben mich dann schon sehr hoffen lassen, dass es vielleicht in die richtige Richtung gehen könnte, dass es eine Belastungsprobe für uns ist, aber dass ich irgendwann vielleicht wieder die Möglichkeit habe, eine normale Partnerschaft zu führen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich kenne aus der Selbsthilfegruppe, kenne ich auch wesentlich andere Beispiele, die wesentlich schlimmer sind. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte in so Fällen, wenn ich jetzt keine positiven Fortschritte gesehen hätte, dass ich dann gesagt hätte, ich bleibe da immer noch 100% dabei, sondern vielleicht hätte mich dann auch irgendwann die Kraft verlassen oder der Mut, dass ich sage, ich kann das jetzt hier nicht mehr durchziehen, ich muss jetzt hier leider gehen. Aber man ist natürlich immer in einem wahnsinnigen Spagat, weil man liebt ja diesen Menschen und man hat ja bewusst eine Beziehung mit dem getroffen. Und dass man den dann alleine lässt, auch mit all seinen Problemen, ist, glaube ich, wirklich schwer. Also dieser Spagat, den muss man wirklich das wirklich, glaube ich, sehr hart zu durchbrechen. Und ich wünsche es auch ehrlich gesagt keinem, dass er in diese Situation kommen müsste, das zu entscheiden.
Und wie hast du es geschafft, dich in dieser Zeit selber auch zu schützen? Also zu schützen in dem Sinn, dass du es schaffst, auch auf dich aufzupassen, dass nicht deine Grenze überschritten wird?
Genau, das ist eigentlich leider relativ spät erst erfolgt, weil man es lange gar nicht wahrnimmt, dass man selber auch Hilfe braucht. Also man sucht die Hilfe für den Partner und versucht alles, dass dem Partner besser geht. Und man selber vergisst sich dann, also das hört man auch in den Gruppen, kommt es immer wieder, dass man eigentlich viel zu spät auf sich selber aufpasst. Und das vorab gleich, man muss halt, solange man selber nicht sich erholt oder sich Gebiete sucht, in denen man sich erholen kann, kann man dem Partner auch nicht helfen. Und diese Eingeständnis, das kam relativ spät, aber es kam noch. Und genau, und dann habe ich mir eigentlich erst durch, weil mein Körper dann eben, also durch die Anstrengung einfach irgendwann schlapp gemacht hat, habe ich mir dann durch die Osteopathie eigentlich erstmal körperliche Hilfe gesucht. Und durch die Osteopathie kam ich dann zur Psychotherapeuten. Und man hat plötzlich eine andere Gesprächsebene gefunden. Also man muss nicht nur mit Ärzten oder seinem Partner sprechen, sondern kann mit den Therapeuten über sich, über alles. Es geht nicht nur dem Partner, sondern einmal plötzlich um sich selber. Also was geht dir, was fehlt dir, wie kann ich dir helfen? Und das war eigentlich der erste wichtige Schritt. Dann habe ich auch in der Klinik zum Glück, gab es damals das Angebot, dass man sich bei Selbsthilfegruppen vorstellen kann als Partner. Und da habe ich dann nämlich auch die Lisa getroffen, die mir damals die APK vorgestellt hat. Und dann war ich eben bei den Selbsthilfegruppen für Partner, bei den Treffen. Das war dann natürlich auch sehr fein, weil man plötzlich Gleichgesinnte hat. Also man war nicht mehr alleine mit den Problemen, sondern konnte offen über diese Probleme reden und hatte dann den Zuspruch von den anderen oder auch Lösungsvorschläge, wenn man mal nicht mehr weiterkam. Und was mir eigentlich am meisten geholfen hat, und das war auch sehr interessant, dass wenn ich plötzlich bei Freunden oder Familien von der Krankheit dann vorsichtig erzählt habe oder angefangen habe zu erzählen, kamen plötzlich ganz viele Retouren, also auch im Freundenkreis, wo ich gar nicht so gedachte, dass eigentlich jeder irgendwo ein Problem von einer psychischen Erkrankung irgendwo im Freundes- oder Familienkreis hat. Also dieses Stigma zu durchbrechen war für mich total hilfreich und ich glaube auch für viele von meinen Bekannten auch, weil sie plötzlich auch jemand hatten, mit dem sie drüber reden konnten. Und das ist eigentlich das Gleiche wie bei der APK auch, dass man wieder Gleichgesinnte hat und einfach über diese Probleme reden kann. Aber eben auch gleichzeitig nicht immer nur über diese Probleme reden muss, sondern eben auch die eigenen Freundschaften bewahren und auch eben schauen, dass man mit, keine Ahnung, seine Hobbys mit Freunden nachgeht und eben nicht alles nur auf den Partner fokussiert, sondern sich zum Beispiel auch mit kleinen Belohnungen im Alltag irgendwo beschäftigt. Also sei es bloß mal rauszugehen oder sich eine Stunde Zeit zu nehmen und irgendwas zu lesen oder anzuschauen oder also einfach nur so kleine Sachen, die holen einen ein. Also bei mir hilft das immer sehr viel, dass ich mich durch kleine Belohnungen auch immer raushole aus dem Ganzen. Und eigentlich auch, aber das steht auch wieder im Hintergrund, dass wir eben relativ kleine Fortschritte ziemlich schnell hat, also mein Partner ziemlich schnell kleine Fortschritte gemacht, wie schon erwähnt. Und das hat natürlich dann auch irgendwie bei mir den Ehrgeiz gepackt, dass ich das jetzt mit ihm zusammen durchziehen möchte und auch versuchen möchte, das so weit wie möglich zu treiben. Also das war natürlich auch ein Riesenansporn, der mir als Angehörige dann geholfen hat. Also sowohl sein Ehrgeiz als auch meiner.
Wie haben sich denn die Fortschritte, wie haben die sich denn geäußert?
Naja, man muss sich das so vorstellen, dass mein Partner war dann in der Klinik und danach ist wirklich erstmal auf Null. Also bei der bipolaren Störung ist wirklich so, dass die ganze Struktur weg ist. Also man muss einfach komplett lernen, den Tag neu zu gestalten. Also einfach nur aufstehen und Essen machen ist schon mal ein Riesenschritt und dann auch vielleicht noch einkaufen zu gehen oder einfach so ganz kleine Sachen, die für uns selbstverständlich sind, die müssen wirklich wieder gelernt werden. Und das waren einfach Sachen, die zum Glück ziemlich schnell kamen, auch durch Hilfe von Einrichtungen, die nach der Klinik da mitkamen. Und das freut einen natürlich. Also auch gab es immer, wenn es immer Rückfälle gibt, war es dann natürlich schön, wenn man zum Beispiel nach der Arbeit dann nach Hause kam und plötzlich stand ein Essen auf dem Tisch, wo man vorher noch gar nicht drüber reden konnte, ob man überhaupt aufsteht oder sich jetzt ein Frühstück macht oder sowas. Und das sind natürlich Kleinigkeiten, die einen wahnsinnig erfreuen und dann auch einem sehr schnell weiterhelfen.
Wie sieht denn die Zeit nach der Klinik irgendwie so aus? Und wie sieht es auch in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung dann aus während der Erkrankung?
Ja, also ich denke, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bei uns hat die Klinik, wo mein Partner war, hat uns dann zum Glück vorgeschlagen, die heißen Tagesklinik, das ist wie, es ist eigentlich kurz erklärt, wie als würde man zur Arbeit gehen. Aber man geht in eine weitere Betreuungsanstalt. Also man muss auf jeden Fall aufstehen, hat einen Sinn an diesem Tag, kriegt da wieder ganz einfach auch mit Kunst und Kommunikation ganz einfache Strukturen wieder gelernt. Und wenn man das dann eigentlich ganz gut durchsteht, dann kann man noch weitere Sachen weiterverfolgen. Zum Beispiel gibt es dann so Berufseinführungskurse wieder und also es baut immer so aufeinander auf und dadurch kann sich natürlich auch der Betroffene in dem Fall immer weiter auch sich selber aufbauen und neue Felder ergreifen und auch immer schneller dazulernen und dann möglichst schnell wieder an ein Ziel kommen. Und für die Partnerschaft ist das natürlich auch sehr wichtig, also so war das mal in unserem Fall, weil der Partner auch, wie als würde er zur Arbeit gehen, ist erstmal, sag ich mal, hat seine eigenen Ziele wieder an dem Tag. Ich selber kann auch wieder meine eigenen Ziele durch die Arbeit oder durch meine Freizeit somit auch wahrnehmen und habe nicht immer nur diesen Fokus auf meinem Partner liegen. Und durch solche Einrichtungen oder Nachverfolgungen kann man dann eben auch wieder anfangen, an seiner Beziehung in einer Art zu arbeiten. Also die Beziehung funktioniert natürlich dann erst wieder, wenn man gewisses gleiches Level wieder hat als Partner, weil man natürlich dieser schmale Grat zwischen Bevormundung oder diese Mutter-Kind-Beziehung, nenne ich sie auch gerne, dieser schmale Grat ist dann bis zu einer gleichgestellten Beziehung, ist halt sehr, sehr, sehr schmal und auch sehr leicht zu durchbrechen. Und das ist bis heute zum Beispiel so ein Punkt, den ich halt auch immer wieder überlegen muss oder neu denken muss. Und das ist, genau. Aber durch solche Einrichtungen findet man eigentlich auch wieder jeder ein bisschen in seine Selbstständigkeit, in den Alltag zurück. Und somit fängt auch wieder an, diese Beziehung sich zu festigen.
Aber also das heißt jetzt sozusagen, dass halt bei solchen Erfahrungen und Situationen die Gefahr besteht, dass man als Partner nicht mehr auf Augenhöhe ist. Habe ich das richtig verstanden? Also dass halt dann der Angehörige der Starke ist und der Manager und eben die Mutter sozusagen und genau. Der Betroffene eben dann eben nicht mehr auf Augenhöhe eigentlich ist. Du meinst, ihr habt es über den Klinikalltag dann mehr oder weniger geschafft. Jetzt ist dein Partner ja nicht mehr in der Klinik. Wie probiert ihr das jetzt in eurem neuen Alltag, in Anführungsstrichen, zu gestalten? Oder wie kommuniziert ihr darüber?
Also, bei uns ist es bestimmt auch nicht immer gut so, aber wir haben immer sehr offen drüber kommuniziert und ich hatte eben auch das Glück, dass mein Partner das recht gut auf meine Seite dann immer verstanden hatte. Also sowohl, dass ich mir selber Hilfe hole, hat er gut verstanden, weil ich ihm ja somit auch wieder, also damit ich wieder stärker bin, kann ich ihm ja wieder mehr helfen. Und dieser schmale Grat, der ist ja am Anfang, ist es ja eigentlich auch wichtig, dass der Partner eine starke Seite hat, auf die er sich verlassen kann. Und dann muss man natürlich irgendwo aufpassen, dass dieser Grad von dieser Bevormundung nicht die ganze Zeit gleich bleibt, weil es natürlich sehr schwierig ist, von der Rolle wieder runterzukommen, als Partner des Betroffenen, einfach wieder loszulassen und die Selbstständigkeit in der Beziehung wieder sich entwickeln zu lassen. Das ist ein sehr harter Punkt und den kann ich nicht mit meinem Partner besprechen, sondern den muss ich selber auch mit Therapeuten besprechen oder neutralen Personen, die mir da weiterhelfen und auch professionelle Hilfe geben. An sich ist es einfach so, dass man wirklich nach der Klinik den Partner neu kennenlernen muss auch und die Beziehung somit auch neu kennenlernen muss. Kann aber, also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen negativ, kann aber in unserem Fall zum Beispiel auch sehr positiv sein, weil wir dadurch eine sehr intensive Beziehung als auch bekommen haben. Also man redet über ganz andere Themen als früher und viel intensiver auch. Also man kann auch Themen anschneiden, die man früher vielleicht eher nicht besprochen hätte. Und die Kommunikation ist halt auch dadurch, dass wir beide in Therapien sind, einfach auch viel besser geworden. Also man achtet mehr auf den anderen, man versucht immer die Stimmungen und so auch ein bisschen vorherzusehen, dass man auch richtig reagieren kann. Und das ist eigentlich auch spannend, sag ich mal. Also das ist einfach eigentlich eine komplette Neuentdeckung der Beziehung. Und ich denke auch nicht, dass das dann irgendwie aufhört, sondern man ist ja die ganze Zeit eigentlich dran zu arbeiten. Und das ist eigentlich sehr interessant, fand ich bisher.
Würdest du sagen, eure Beziehung ist ehrlicher jetzt dadurch?
Ehrlicher vielleicht nicht, aber offener. Also ehrlich war sie, denke ich, immer, aber sie ist offener und man kann über... es kommen einfach Themen ans Licht, die vorher eigentlich gar nicht nennenswert waren und plötzlich merkt man, dass sie wichtig sind und deswegen bespricht man sie dann auch zusammen.
Mit dem Besprechen, jetzt habt ihr schon, oder hast du uns schon davon erzählt, dass ihr miteinander sehr viel besprechen könnt, viele Themen auf den Tisch kommen. Wie ist das jetzt aber, wenn du einen erkrankten Partner hast, nach außen, also in die Öffentlichkeit, in den Freundeskreis, in die eigene Familie? Wie kommuniziert ihr das? Ich finde, für uns als Angehörige ist immer auch der Spagat, wenn ich mich als Angehörige oute, oute ich ja den Menschen mit der Erkrankung irgendwie gleich mit. Und das finde ich besonders schwierig, mir da zu überlegen, was sage ich, zu wem sage ich es, wie viel sage ich vielleicht, wie geht ihr damit um und wie ist es vielleicht auch, wenn der Partner das vielleicht nicht an die große Glocke gehängt haben möchte, du aber das dringende Bedürfnis hast, da mit Freunden oder Familie drüber zu sprechen?
Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich heikles Thema und das hängt, glaube ich, auch sehr von den jeweiligen Charakteren ab, also ich weiß aus den Gruppen, dass es viele gibt, die da überhaupt nicht drüber reden möchten. Also die Betroffenen möchten nicht, dass die Angehörigen drüber reden. Und in dem Fall muss man einfach ein respektvolles Gleichgewicht finden. Also man darf nicht lügen, aber auch nicht dem Partner hintergehen. Und diesen Grad muss aber, glaube ich, jeder für sich irgendwo selber ausloten. Bei uns war es zum Glück so, dass wir uns insgeheim drüber eigentlich geeinigt hatten, dass wir schon die engsten Freunde einfach mit einbeziehen, auch sehr offen drüber reden, auch aus dem einfachen Grund, weil wir die Hilfe brauchten. Also wir brauchten Hilfe von den engen Freunden, von der Familie und wir waren darauf angewiesen. Und da muss man das auch offen kommunizieren, aber mit entfernteren Bekannten, klar kriegen viele mit, dass der Betroffene in dem Bereich einfach jetzt nicht da war oder eine Zeit lang nicht vorhanden war. Und das kann man aber dann einfach gut mit Umwegen oder so auch erklären. Und wenn das dann auch ehrliche Leute sind, dann verstehen die das auch und hacken da auch nicht weiter nach. Aber so die Ängsten oder denen Leuten, die es vielleicht selber wichtig ist und auch die auch für einen, also die für mich oder für meinen Partner wichtig sind, da haben wir für uns beschlossen, dass die alle mit eingeweiht werden, auch eben aus dem Hintergrund, falls ich mal nicht dabei bin und die Stimmungen nicht erkennen kann oder irgendwas anders nicht erkennen kann, dass die genauso darauf vorbereitet sind wie ich, also dass man als Angehöriger einfach sein Feld erweitert.
Das entlastet dich bestimmt auch, oder zu wissen, dass du nicht allein dafür verantwortlich bist, mögliche Anzeichen einer Verschlechterung zu erkennen oder rund um die Uhr, ich sage jetzt mal, ein Stimmungsbarometer irgendwie sein muss, um zu gucken, ist es jetzt noch im normalen Rahmen oder zeichnet sich vielleicht eine neue Krise ab? Das stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Und als große Entlastung zu wissen, ich bin nicht die Einzige, die davon weiß, und alle, für alle anderen nehmen wir die Energie und den Kraftaufwand in Kauf, das zu vertuschen.
Genau. Und das, genau, das war eigentlich auch wirklich der Haupthintergrund, es möglichst offen zu halten, soweit es eben geht. Und zum Beispiel als Beispiel hatte ich auch mit sehr engen Freunden, die sich dann auch alleine mit meinem Partner getroffen haben. Die haben mir dann auch von sich aus selber einfach vorher geschrieben, hey, wie schaut es eigentlich gerade aus? Wie ist so die Lage oder wie sind gerade die Medikamente oder irgendwie sowas, dass sie halt auch ein bisschen im Blick sind, wenn sie jetzt eine Woche alleine mit meinem Partner zum Beispiel unterwegs waren, dass sie einfach auch ein bisschen Bescheid wissen. Es ist nicht so, dass die dann die Bevormundung übernehmen, das ist auf keinen Fall so. Aber einfach, dass man informiert ist und im Notfall auch helfen könnte. Und das ist dann natürlich für mich als Angehörige auch eben, wie du schon sagst, ein sehr beruhigendes Gefühl, dass jemand anders auch das gleiche Wissen hat wie ich und nicht die ganze Zeit alles kontrollieren muss.
Wie offen geht denn dein Partner damit um? Also auch eben Freunden gegenüber? Geht der da genauso offen und direkt damit um wie du jetzt? Oder wie ist da euer Verhalten im Vergleich? Braucht er ein bisschen länger oder ist er da schnell, wenn das schnell das richtige Wort ist, aber redet der auch mit Freunden darüber?
Also er redet auch mit engen Freunden darüber. Und ich glaube aber, dass er jetzt nicht so, also er würde jetzt nie zu halbwegs Bekannten hinlaufen und ihr einfach die Lebensgeschichte erzählen. Aber ja, vielleicht ist das auch von der ursprünglichen Charaktersituation auch ähnlich so gegeben. Und ich rede, glaube ich, offener als er drüber. Aber das würde ich jetzt nicht daraus ableiten, ob man dann deswegen wegen Betroffenen oder Angehörigen, sondern ich würde das eher einfach aus den Charaktergrundzügen raus. Also manche Leute reden einfach halt gern mehr über private Sachen und andere sind eher verschlossen. Also das würde ich jetzt gar nicht so differenzieren.
Da gibt es bestimmt auch noch mal eine Gender-Komponente, kann ich mir vorstellen. Genau, also das sehen wir ja zum Beispiel bei den Selbsthilfegruppen, dass ein Großteil der Selbsthilfegruppen von Frauen besetzt ist und nur ein relativ kleiner Teil von Männern, wo man einfach eben auch merkt, dass vielleicht Frauen dann doch eher die sind, die über Kommunikation verarbeiten.
Ja, nee, das denke ich auch, ja.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, auch über die, was dir gut tut und über die Hilfen auch für dich und die Zeit nach der Klinik. Wie ist es als Partner? Ich kenne als Schwester, wenn ich als in die Klinik kam damals zum Angehörigengespräch, die Schwester, so, die brauchen wir nicht, die Eltern sind doch da. Ja, und erst als wir viel älter waren, kam dann mal, die Schwester, das ist aber toll, dass ihre Schwester sich so für sie einsetzt. Und dann wurde ich auf einmal ernst irgendwie genommen und hatte das Gefühl, ich kann mit meinem Bruder gemeinsam ein Arztgespräch haben. Wie ist es als Partner? Wird man da eingebunden? Wird man irgendwie, kriegt man eine, ich sage jetzt mal, Gebrauchsanweisung, ein bisschen frech formuliert, für den Partner nach der Klinik? Oder ist man eigentlich nur, hier ist der Terminkalender, machen Sie bitte das und das noch aus und stellen Sie sicher, dass der zu seinen Therapiesitzungen kommt? Wie hast du das erlebt?
Ja, beide Seiten eigentlich. Also in der Klinik war es schon so, dass der Partner dann leider meiner Meinung nach auch zu wenig eingebunden wurde. Das habe ich auch in der Selbsthilfegruppe, war das oft der Tenor, dass die Kliniken eher den Partner mit als einfach dazugehörig zu diesem Problem sehen, aber nicht als Ressource, um das Problem einfach mitzuarbeiten oder mitzulösen. Später dann, also wo dann die therapeutischen Sitzungen angefangen heißt, also sozusagen die Nacharbeitung nach der Klinik, da hatten wir dann wirklich zum Glück einen sehr guten Therapeuten auch gefunden, bei dem ich dann auch einfach 2-3 Mal dabei war, auch immer in so Abständen, wo sich dann natürlich auch irgendwie lohnt, also wo dann einfach viel gearbeitet wurde dazwischen. und auch in den Tageskliniken, also in den sozialpädagogischen Bereichen, haben sie mich damit eingeladen, weil sie dann auch, das hängt, glaube ich, auch immer wirklich von der Beziehung ab. Bei uns war es halt wirklich so, dass ich die war, die am meisten mit ihm, also ich, wir leben zusammen und irgendwie bin ich die, die am meisten von ihm mitbekommt. Und das haben die dann zum Glück auch sehr gut kommuniziert und haben mich dann auch immer mit eingebunden. Aber gerade in der Klinik, also oder in den Anfangssituationen, wo es ja eigentlich am wichtigsten ist, dass auch der Mensch, der mit dem Betroffenen zusammenlebt oder der am meisten mit ihm zu tun hat, dass der informiert wird, damit er auch richtig helfen oder handeln kann, wird oft sehr wenig kommuniziert. Also gerade mit Entlassungen oder so, oder was passiert nach der Entlassung oder warum jetzt die Entlassung, weil man weiß ja, als Angehöriger ist man ja kein Fachmann und muss ja dann einfach nur das glauben, was die Ärzte oder die Therapeuten einen sagen. Und diese Hintergrundinformationen sind wirklich leider sehr rar und muss man sich entweder erkämpfen, vor allem auch, wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist oder so wie wir jetzt, oder da werden eher dann noch die Eltern, obwohl es ein erwachsener Mann ist, werden dann eher noch die Eltern bevorzugt, die eigentlich gar nicht viel mit dem ganzen Leben zu tun haben als der Partner. Und das ist sehr schade und da muss man sich halt dann natürlich leider auch sehr dahinter klemmen, dass man dann was bekommt.
Was würdest du denn anderen Partnern und Partnerinnen in so einer Situation raten? Also da hast du ja jetzt schon auch einige Erfahrungen gesammelt.
Ja, so blöd das klingt, aber wirklich einfach beständig dranbleiben. Also auch wenn es dann in dem Moment für einen eher vielleicht nerven klingt, also dass man meint, man nervt die anderen, aber es sind solche Notsituationen, wo man vielleicht selber wirklich was wissen muss und dann einfach wirklich da auf den Putz steigen. Also es hat leider auch nichts anderes geholfen groß. Also ich habe die wichtigsten Informationen oder die Durchbrüche habe ich eigentlich nur bekommen, nachdem ich einfach sehr nervig irgendwo dauernd angerufen habe oder mich vor das Ärztezimmer gesetzt habe, bis ich eine Info bekommen habe. Und das waren wirklich leider die diese Auswirkungen von dem ganzen System. Und das ist, muss man wirklich leider sehr beständig dranbleiben.
Was ist so dein Fazit oder von dem, was du jetzt erlebt hast, aber auch von der durchaus ja auch Kritik, die es auch gibt am Klinik- oder am Profisystem zu Marken? Man wird nicht so als Ressource gesehen in der Unterstützung, auch gerade danach dann wieder in der Heilung und im Dranbleiben an der Behandlung, sondern oft als Teil des Problems. Ja, wie hat sich auch dein Blick auf deinen Freundeskreis oder auf die Familie vielleicht verändert und was sind deine Lehren, die du aus dieser Krisenzeit auch gezogen hast?
Also so genauso wie bei der Frage nach der Trennung muss man eben jetzt auch wieder sagen, dass wir gute 2 Jahre her und wir führen jetzt wieder eine eigentlich fast komplett normale Partnerschaft. Und das hilft natürlich, Lernen aus dieser Zeit zu ziehen, hilft es mir natürlich sehr viel, emotional auch, weil ich ja alles, was wir da zusammen angepackt haben, haben wir irgendwie erreicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Motivation. Aber wenn man jetzt auf die Notsituation oder auf diese Krisensituation zurückgeht, dann ist es wirklich eine Lehre, dass sich einfach die Spreu vom Weizen trennt in diesen Zeiten. Also die Freunde, die wirkliche Freunde sind, die bleiben dir auch und die helfen dir und unterstützen dich auch. Genauso in der Familie. Also die Familie spreizt sich auch sehr auf in nicht helfende und unterstützende Familienmitglieder. Und das zeigt einfach, solche Krisensituationen bringen sowas einfach ans Tageslicht. Und das ist natürlich für alles Weitere auch sehr wichtig, solche Freunde oder Familien zu kennen. Und was man für die Partnerschaft vielleicht jetzt in unserem Fall speziell mit rausnehmen kann, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Partnerschaften, wenn man halt intensiv, egal ob es jetzt wie hier eine psychische Krise ist oder eine andere Krise, dass man, wenn man so intensiv, wie wir jetzt da zusammen durch diese ganze Zeit gekommen sind, ist das natürlich ein wahnsinniger Input für die weitere Beziehung. Also es ist sehr, einfach sehr tiefgründig geworden und auch intensiv, es schwebt immer im Hintergrund mit. Das wird auch, denke ich, irgendwie immer bleiben. Das muss man mit Therapien und Gesprächen auch irgendwie versuchen, klarzukommen. Aber es wird immer mitschwingen. Es könnte jeden Tag wieder anders sein. Man weiß es einfach nicht. Es ist kein Beinbruch, der nach 3 Wochen verheilt ist. Also eine psychische Erkrankung bleibt irgendwo immer im Hinterkopf da, egal ob sie wieder ausbricht oder nicht. Und damit muss man umgehen können. Aber wenn man einen Partner hat, mit dem man das zusammen auch offen wirklich immer andeutet, also auch ansprechen kann, die Triggermomente oder alles andere, was halt offengelegt werden kann, dann hoffe ich einfach und wünsche das auch allen, die in so einer Position sind, dass sie da einfach auch gut durchkommen und wieder eine glückliche Beziehung haben können.
Würdest du sagen, dass ja Einsicht von Betroffenen, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, damit das funktioniert? Also Einsicht in Bezug auf die eigene Erkrankung und eben die Bereitschaft, etwas zu ändern?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist nämlich auch oft der Punkt, wo es scheitert oder einfach länger dauert. Weil, sehr logisch, man will sich selber nicht eingestehen. Das ist ja auch eine furchtbare Erkenntnis. Und auch bei uns hat das sehr lange gedauert, dieses Eingeständnis. Und man hat auch gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo mein Partner auch erkannt hat, okay, mein Leben bisher war so. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach weiterschauen muss. Ich kann nicht in den gleichen Job zurück. Ich muss mich jetzt einfach komplett umstellen, komplett auf die Ärzte, Medikamente, Therapeuten und Freunde verlassen können. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann auch wirklich stetig gleich bergauf gegangen. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Verarbeitung und bei vielen dauert es über Jahre hinweg, das überhaupt wahrzunehmen. Und klar, gibt es dann auch immer gute Kompromisse und man kann ja auch trotzdem vorwärts kommen. Das meine ich jetzt gar nicht so, sondern es ist aber einfach ein wahnsinniger Wendepunkt, sobald der Partner einsichtig ist, wenn man sich ja auch selber dann als Angehöriger viel leichter tut, mit dem Partner drüber zu reden und auch Punkte deswegen anzusprechen.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil der eigenen Verantwortung für die eigene Erkrankung. Nicht Schuld daran haben, darum nicht, ich habe nicht Schuld, dass ich die Erkrankung habe und auch sonst niemand, aber einfach in dem Moment, so kenne ich es auch aus meiner Erfahrung, wo mein Bruder auch gesagt hat, ja, ich habe das und das, war irgendwie auch klar, okay, erstens, das Kind hat einen Namen, zweitens, wir können uns darum kümmern, wie gehen wir damit um und müssen nicht die ganze Zeit überlegen, ja, da diesen Eiertanz machen, auch so nicht überfordern, bloß keinen Streit anfangen. Also ich finde, das verlangt auch uns Angehörigen sehr viel ab, dem Betroffenen umso mehr. Aber auch für uns, finde ich, ist diese Zeit der Anspannung davor sehr schwer auszuhalten. Und auch das, was du auch schon angeklungen oder anklingen hast lassen, dieses immer ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass es auch noch nicht vorbei sein könnte oder dass es auch noch mal kommen könnte. Das finde ich auch etwas, was für uns als Angehörige oder auch für mich als Angehörige von mir sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Geduld und Zuversicht erfordert, das auch zurückzudrängen, diese Angst, dass es eben zu einer neuen Krise kommt. Und umso bewundernswerter finde ich es, da so dabei zu bleiben, wie du das auch tust und wie es auch andere Partner und Partnerinnen tun, die auch in die Gruppe zum Beispiel gehen.
Genau, und das war zum Beispiel auch ein Punkt, der, weil du eben gerade gesagt hast, das Kind bei Namen nennen, ab dem Zeitpunkt, weil diese ganze Unwissenheit, wenn man eben vorher, wie ich schon vorher erzählt habe, dass man ab diesem Zeitpunkt, wo wir in der Klinik waren und gesagt haben, er kann jetzt nicht raus, er muss jetzt hier bleiben. Und die Ärzte haben gesagt, es geht jetzt nicht anders, es ist jetzt einfach die Station erreicht und die Klinik ist jetzt der richtige Weg. Und ab dem Zeitpunkt, das war das erste Mal, dass ich einfach bei mir so ein riesiger Stein einfach abgefallen, weil jemand anders für mich sozusagen entschieden haben, jetzt ist gut, jetzt ist er in ärztlicher Behandlung und ab hier geht's weiter. Und das war so der erste Punkt, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht alles ein Hirngespinst gewesen, weder von ihm noch von mir, sondern es ist einfach eine Krankheit, die man auch behandeln kann. Und eben, wie du sagst, das Kind hat einen Namen, plötzlich konnte man über was reden und ab da konnte man dann auch, also das war so der erste Moment für mich, dass ich sozusagen eingestanden habe, dass das alles wirklich wahr war. Und klar, für den Betroffenen dauert das dann noch länger, das sich einzugestehen, aber das sind so die ersten Schritte, dann auch, wo man damit auch weiterarbeiten kann. Also auch ich selber als Angehörige.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch für die Zukunft eurer Beziehung eine ganz gute Erfahrung ist, dass man festgestellt hat, der Partner ist bereit, sich Hilfe zu holen. Also ich glaube, dass es in jedem Leben mal zu einer Krise kommen kann, egal ob psychisch oder physisch. Und ich würde jetzt mal mir denken, dass das vielleicht auch ein ganz gutes Signal ist, auch so einen Partner an der Seite zu haben, der auch in der Lage ist, so eine Situation für sich dann auch irgendwann zu erkennen und den Mut hat, eben sich das einzugestehen. Und falls es halt wieder kommt, so eine Situation, dass man dann aber auch schon weiß, an wen wendet man sich vielleicht, was kann man da machen, dass dann vielleicht eben auch die Hürde nicht mehr so hoch ist wie beim Erstkontakt oder wenn das eben erst später sozusagen im späteren Leben auftritt. Wie sind so da deine Gefühle? Also würdest du sagen, das gibt dir Zuversicht oder ist dann doch irgendwie die Angst präsenter?
Nee, voll. Es ist volle Zuversicht, weil man das eben auch zusammen geschafft hat. Und weil man eben auch in diesem ganzen Unwissen ein bisschen Klarheit mittlerweile hat, weil man verschiedene Punkte hat, auf die man zurückgreifen kann. Also egal ob Klinik oder Therapeuten, also man hat irgendwo Anhaltspunkte oder so einen Leitfaden, mit dem man vielleicht jetzt vorgehen kann, wenn wieder eine Krisensituation auftauchen würde. Und das haben wir auch beide. Also das sind sowohl mein Partner als auch ich haben so eine Art Leitfaden, mit dem wir dann auch, wenn wir wieder zu so einer Situation geraten würden, könnten wir auch uns, denke ich, gegenseitig damit auch wieder raushelfen. Also egal, ob ich oder er. Und das ist natürlich für mich momentan sehr beruhigend, weil ich mir denke, ich bin jetzt nicht mehr so allein wie am Anfang, wo das Ganze passiert ist und kann mir einfach hoffentlich relativ schnell Hilfe dann auch wieder holen.
Schön. Ich glaube, dass ist so langsam unser Abschluss, Michika und Lina, oder?
Mhm. Du hast ja schon so ein bisschen dein Fazit schon geschlossen aus dem Ganzen. Was würdest du denn Partnern von Betroffenen generell raten oder was würdest du anderen wünschen? Kannst du da vielleicht einen Abschluss finden?
Also allgemein muss man, glaube ich, immer klar in so Krisensituationen kann man nicht immer klar denken, aber sobald man dann irgendwie auch vor allem da rausfinden will, sich immer selber als erstes Hilfe suchen, also es war bei mir auch ein bisschen zu spät, immer zuerst selber schauen, wie man als Betroffener oder Angehörigen von den Betroffenen sich Hilfe suchen kann, egal ob körperlich, psychisch oder wie auch immer. Dann, also das ist, finde ich, der wichtigste Punkt. Und da helfen zum Beispiel so Selbsthilfegruppen auch sehr gut weiter, wie wir auch ja alle wissen. Und des Weiteren wünsche ich Ihnen natürlich, das ist leider nicht selbstverständlich, aber dass der Krankheitsverlauf halt einfach positiv ist und dass man da irgendwo wieder aus dieser Krise herausfindet. Das natürlich wäre immer die schönste Lösung. Und das Wichtige ist auch, dass man, wünsche ich einfach allen, dass sie genug Familie oder Freunde einfach im Hintergrund haben, die einem da selber wieder raushelfen, egal ob es eine Trennung dann gibt oder nicht.
Lina, vielen, vielen Dank für deinen sehr privaten Einblick. Ich glaube, das hat jetzt vielen Zuhörern und Zuhörerinnen geholfen, für sich da auch nochmal vielleicht neue Strategien anzueignen. Ich würde vorschlagen, wir packen auch auf jeden Fall ein paar Adressen in die Shownotes. Du hast vorhin den Krisendienst erwähnt und eben auch so ein paar Anlaufstellen. Natürlich ist da die APK, also Angehörige psychisch Kranker, da natürlich auch eine wichtige Adresse, aber es gibt natürlich eben noch andere Netzwerke, die dafür in Frage kommen würden. Wie gesagt, packen wir in die Shownotes. Ansonsten freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Feedback. Gerne per E-Mail an redaktion@angehoern-podcast.de. Unser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion der APK München e.V. und der Oberbayerischen Initiative für Angehörige psychisch Erkrankter. Ihr findet weitere Informationen unter www.angehoern-podcast.de.
Produktion und Redaktion: Andreas, Annalina, Linda, Sabine, Michika und Lisa. Musik: Joscha Arnold. Dieser Podcast wird gefördert durch die gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände in Bayern.